Immer gern.
Und damit nochmal herzlich willkommen auf Bühne 1 des CCC, beziehungsweise CE3 von 2024. Und es freut mich sehr, euch begrüßen zu können bei einem Thema, das in den letzten paar Jahren sehr viel Aufmerksamkeit erfahren hat. Und Marcello wird uns das Thema vorstellen. Er ist schon mehrere Jahre lang hier und ist auch beim Screenprinting-Gebiet. Da könnt ihr ihn auch später nochmal finden, wenn ihr wollt. Gibt auch ein paar andere Screenprinting-Fans hier. Sehr cool. Und er hat sogar seine Doktorarbeit hier in Hamburg geschrieben und arbeitet gerade als Postdoc in Seattle und hat festgestellt, dass Neurodiversität etwas ist, was sehr präsent ist, vor allem auch hier in der Chaos-Community. Und das merkt man auch, weil viele von euch hier sind. Und Marcello ist selbst davon auch betroffen. Und wir reden heute ein bisschen unter anderem auch über Autismus-Spektrum-Funktionsstörung. Und freuen uns, dass ihr alle hier seid und dass so viele sind, dass wir es auf der Hauptbühne heute einmal auch vorstellen können. Okay, danke für die freundliche Vorstellung. Freut mich, hier zu sein. Es schüchtert mich ein bisschen ein, dass so viele Leute vor mir sitzen. Okay, alle Gehirne sind schön. Bevor ich anfange... Wo ist es? Da ist es.
Ah, resume slides.
Okay, cool. Slides fortführen, das möchte ich gerne. Also vorher ein Disclaimer, ich habe meinen Doktor in Neurobiologie gemacht, ich bin kein Psychiater, ich bin also kein Mediziner. Und da das so ein großes Feld ist, auch wissenschaftlich, versuche ich die letzten Erkenntnisse mit übersetzbaren Erkenntnissen aus anderen Papern und aktuellen Theorien zu kombinieren, um einen größeren Überblick zu bekommen, was der aktuelle Stand ist. Ich werde viele der Sachen davon vereinfachen und ich kann garantiert nicht alles abdecken, weil es halt so viel ist. Und wie schon vorher gesagt, bin ich selbst von ADS betroffen. Deswegen bin ich vielleicht nicht ganz so gut im Zeitmanagement und kann vielleicht ein bisschen vom Faden abkommen. Steigen wir direkt ein. Viele von euch, die gelesen hat im Universitätskontext, haben den Schirm gesehen, also den Neurodiversitätsschirm. Was fällt alles darunter? Es betrifft viele Bereiche, die anders als das neurotypische Gehirn sind und kann Dyskalkulie sein, Epilepsie, bipolare Störung. Kann aber auch sein, dass ihr linkshändig oder beidhändig seid. Aber die meisten Leute benutzen es öfters hauptsächlich für Autismus oder ADHS. Und darauf werde ich mich auch hauptsächlich konzentrieren, denn das ist die Forschung, die auch am vorwiegendsten ist. Es ist ein einigermaßen neuer Begriff der Neurodiversität, der Ende der 90er von Judy Singer etabliert wurde, um eine gewisse Gleichechtigkeit von Neurominitäten sicherzustellen. Es gibt dazu eine Definition von Wikipedia. Neurodiversitätsparadigmus ist ein Rahmenwerk, um das menschliche Gehirnfunktion zu verstehen, dass die Diversität von sensorischen Verarbeitungen, Bewegungsfähigkeiten, sozialem Komfort, Wahrnehmung und Fokus auf neurobiologische Unterschiede zu sprechen. Es gibt verschiedene Strategien im Vergleich zu einem neuronormalen Brain, so dass man unterschiedlich bestimmte Gedanken oder Aufgaben abarbeitet. Neurodiversität ist nicht Neurodivergenz, also was ist denn dann Neurodivergenz? Neurodiversität sagt aus, dass innerhalb einer Bevölkerung von Menschen, wie zum Beispiel in diesem Raum, gibt es viele unterschiedliche Gehirne, Gehirnstrukturen und viele davon sind signifikant anders als die anderen. Wohingegen bei Neurodivergenz eine kleine Menge von der Bevölkerung wirklich komplett anders ist als der Hauptteil der Bevölkerung. Dementsprechend kommen wir eher zur Aussage, dass ein Großteil der Bevölkerung eher in der Mitte ist und die an der Außenseite der Glockenkurve sehr unterschiedlich sind, also dann eher divergent. Und die Neurotypischen sind in der Mitte. Das kann natürlich sich verändern, wenn man sich verschiedene Bevölkerungen, also zum Beispiel in verschiedenen Ländern anguckt oder in unterschiedlichen Teilen der Welt. Wenn wir, das ist auch nicht nur eine Kurve. Neurodivergenz kann unterschiedlich gemessen werden, große unterschiedliche Ausprägungen und Hintergründe haben, also Spektrum auf einem Spektrum, innerhalb eines Spektrums. Und deswegen gucken wir uns meistens verschiedene Achsen an, die jeweils die Kurven verschieben können. Aber sagt man nicht, ja, ist nicht jeder so ein bisschen neurodivergent? Ja, menschlich auf jeden Fall. Denn neurodivergente Attribute sind menschliche Attribute oder Eigenschaften. Ich komme auch ständig zu spät, viele Leute tun das. Es ist, geht eher um die Kontrollierbarkeit oder die Anzahl an Sachen, die wir etwas machen oder es nicht tun, wie viel uns, wie Energie uns das kostet oder wie natürlich sich das Ganze für uns anfällt. Jeder kann ein bisschen sich sozialisieren, aber manche Leute sind danach hinterher komplett leer und energielos und andere Leute ziehen daraus sogar Energie. Wir sind wirklich alle Menschen, aber wichtig ist, dass wir Sachen unterschiedlich wahrnehmen. Wenn ich sage wir, dann geht es um die neurodivergente Community und da gehe ich noch später ein bisschen mehr drauf ein. Das neurodivergente Gehirn kann also, aber nicht automatisch wird dasselbe Ergebnis haben wie Leute mit einer Unfähigkeit, Behinderung oder auch einer anderen Schwäche. Für manche Leute ist es relativ einfach und andere Leute leiden sehr dabei, etwas durchzuführen. Die Ethiologie, also die Hintergründe, also die Ursachenforschung sind relativ divers auch in diesem Bereich. Dann gucken wir mal auf die voreingenommene Wissenschaft, denn die Wissenschaft ist meistens ein bisschen voreingenommen. Darüber muss ich einmal reden, weil das relativ wichtig ist, weil es signifikante Forschung gibt im Bereich ADHS und Neurodiversität, weil die durch die Diagnosekriterien voreingenommen sind, die sich im Laufe der Zeit sehr verändert haben. Dann gibt es natürlich noch den Publikations-Bias, also dass Leute auf jeden Fall veröffentlicht werden müssen oder man draufklicken muss und es interessant genug sein muss. Dann gibt es konstruierte Modelle, die wo sie sagen, okay, das Ganze basiert auf zum Beispiel eine Veränderung eines Gens oder Genoms, wo sie sagen, oh, das muss wohl mit Autismus zum Beispiel zu tun haben, also Konstruismus dahinter. Dementsprechend müssen wir uns dessen bewusst sein, wenn wir Paper lesen und uns die Forschung angucken, die versucht, große Unterschiede zwischen Menschen zu analysieren, sodass die kleineren Unterschiede vielleicht nicht ganz gesehen werden. Und dann gibt es natürlich noch den Überlebensbias, wo dass wir Patienten in der Klinik und so weiter analysiert haben. Also die Leute, die gut am Ende aber rausgekommen sind. Da muss dann natürlich das Level am Leiden sehr groß sein, bis die Leute überhaupt auf dem Radar auftauchen, bevor subklinische Sachen überhaupt auf dem Radar auftauchen.
Children especially. Es gibt auch noch einen Geschlechtsbias. Man konzentriert sich vor allem auf Kinder und Jungen. Die klinischen Kriterien und die subklinischen Kriterien sind manchmal unterschiedlich. Also es kommt darauf an, was von Interesse ist. Soziale Interaktion zum Beispiel oder andere Dinge, die nicht wirklich betrachtet werden. Also es kommt darauf an, was für die Wissenschaft interessant ist. Ich werde vor allem über ADHS und Autismus reden. Andere Sachen sind übertragbar. Warum habe ich mich für diese beiden entschieden? Sie haben gewisse Gemeinschaften bei den Eigenschaften, zum Beispiel intensiven Fokus. Sie können mit Gegenteil paradoxen Eigenschaften koexistieren, also dass man zum Beispiel Ordnung und Struktur braucht, aber nicht in der Lage ist, diese aufrechtzuerhalten. Es gibt gleiche Risikofaktoren, zum Beispiel Entzündungen bei der Mutter während der Schwangerschaft, Entzündungen oder andere Krankheiten. Das führt zu einem Grad von Entzündungen und das hat Auswirkungen auf die Entwicklung des Gehirns in Richtung ADHS und Autismus. Es gibt Gene, die daran beteiligt sind bei den Neuronenkonnektivität, bei der Entwicklung der Neuronen. Also viele Gene sind daran auch hier beteiligt bei beiden. Der internationale Katalog zur Kategorisierung von Krankheiten ICD-11 wurde 2022 herausgegeben mit einem Übergangszeitraum von 5 Jahren. Davor, also vor ICD-11, wurden diese Nichtaltersentwicklungsstörungen betrachtet. Es war also nicht möglich, dass man gleichzeitig ADHS und Autismus hat. Und dann hat man verstanden, dass das nicht der Realität entspricht. Jetzt, seit 2022, wird das mit dem DSM-5, also dem US-Standard, abgeglichen. Es ist jetzt sehr viel besser, aber noch nicht perfekt. Der Übergangszeitraum von 5 Jahren bedeutet, dass man immer noch nach den alten Kriterien diagnostizieren kann. Also wenn ihr eine Diagnose habt, dann bittet euren Arzt darum, nach ICD-11 zu diagnostizieren. Heutzutage haben wir etwa eine von 36 Personen haben eine Autismusdiagnose und einer von 10 bis 20 Leuten ADHS. 28%, die mit Autismus diagnostiziert werden, bekommen ADHD, also Autismus und ADHS-Diagnose. Und 20 bis 50% im Fall von ADHS. Bei Autismus sind 136 Gene damit verbunden. Im Fall von ADHS 27 Gene, aber viele davon werden noch schlecht verstanden, was sie genau damit zu tun haben. Wir wissen also nicht genau, was diese Gene ursächlich beitragen. Eine aktuelle Theorie darüber, was Autismus eigentlich ist, wird als intensive Welttheorie bezeichnet. Also es ist eine intensive Weltwahrnehmung, sehr viel intensiver als im neurotypischen Gehirn. Und autistisches Verhalten ist demnach nur eine normale Reaktion auf diese intensive Weltwahrnehmung. Es ist ein sehr diverses Spektrum, sehr unterschiedlich, breit gefächert. Auch bei ADHS und es gibt unterschiedliche Unterkategorien, wahrscheinlich in der Zukunft dann. In beiden Fällen sehen wir, dass Dopamin, Norepinephrin und Serotoninpfade sind betroffen. Das sind drei Neurotransmitter. Dopamin hört man ziemlich oft, hat aber mehr als eine Funktion. Das ist vor allem das Belohnungssystem, aber auch zur Motivation. Norepinephrin dient der Ausführung, der Konzentration und Serotonin ist Neurotransmitter zur Befriedigung. Es gibt Medikamente für ADHS und Autismus.
But it's also important to think about. There's so much medication, so many things to do. But
es ist auch wichtig, dass man darüber nachdenkt, dass wenn man diese Medikamente nimmt, dass die Gehirn sehr, sehr unterschiedlich ist bei unterschiedlichen Leuten und diese Substanzen haben unterschiedliche Auswirkungen. Also manche Leute werden zum Beispiel ruhiger oder müder, wenn sie Kaffee trinken. Das heißt, wir sehen, dass unterschiedliche Substanzen unterschiedliche Auswirkungen haben und das Gleiche ist bei Medikamenten der Fall. Also wenn man eine Operation hat, dann sollte man dem Arzt das sagen, dass man ADHS hat. Hier eine geschichtliche Übersicht über ADHS, wurde schon vor 100 Jahren beschrieben. Und wir haben eine lange Geschichte unterschiedlicher wissenschaftlicher Forschung und verschiedene Meilensteine. Hier unten sieht man zum Beispiel Methylphenidat, die Synthetisierung davon in den 40ern. Davor wurde beschrieben in der wissenschaftlichen Literatur, dass Amphetamine funktionieren. Später wurde das von der FDA, also der US-Aufsicht, freigegeben zur Behandlung von ADHS, und Behandlung von Autismus hat sich ebenfalls sehr weiterentwickelt. Heutzutage entdecken wir mehr und mehr Gene, die dafür sorgen, dass ein Gehirn irgendwie anders funktioniert. Also was genau führt jetzt dazu, dass ein Gehirn irgendwie anders funktioniert?
Okay, so to think of like our brain is the basis.
Unser Gehirn ist im Prinzip die Basis von allem, was wir wahrnehmen. Also irgendwie einen Sinn abzuleiten von dem, was wir wahrnehmen, innerhalb und außerhalb des Körpers, Sinneswahrnehmungen, Reize, die wir verarbeiten, zum Beispiel die Außenwelt, zum Beispiel der Gesichtssinn, Geruch, Geräusche, aber auch innerhalb des Körpers. Die Sinneswahrnehmung wird als Propriozeption, also Selbstwahrnehmung, bezeichnet. Zum Beispiel, wenn man betrunken fährt, dann ist das, was die Polizei an euch als Test durchführt. Und dadurch ist man vielleicht manchmal ein bisschen tollpatschig, wenn dieser Sinn irgendwie gestört ist. Aber auch Gedanken, Gefühle, Erinnerungen, das sind Reize im Gehirn, die wir wahrnehmen und auf die wir reagieren können. Auch das Bewusstsein ist eine Art von Sinneswahrnehmung. Die Empfindlichkeit gegenüber diesen Reizen, Sinneswahrnehmung, kann sehr unterschiedlich sein. Also sowohl zwischen den Individuen, aber auch der Kontext kann sehr die Verarbeitung dieser Reize beeinflussen. Zum Beispiel hier dieses Meme hier mit der Dusche. Es gibt seit kurzem eine Theorie, die versucht zu erklären, wie Autismus funktioniert, die aber auch auf anderes übertragbar ist. Und das ist die Theorie des Monotropismus. Also das heißt, dass das Gehirn unterschiedliche Strategien hat, wie man mit einer Vielfalt von Reizen, Sinneswahrnehmungen klarkommt. Es kommt sehr vieles ins Gehirn rein und man hat Gefühle, die man aber auch nicht immer die ganze Zeit wahrnimmt. Unser Gehirn kann die Aufmerksamkeit richten auf bestimmte Signale, auf Englisch Pay Attention, deswegen hier ein Beutel mit Geld. Und hier ist im Allgemeinen ist Fokus eine Eigenschaft der Aufmerksamkeit, aber diese Metapher kann man weiterfassen, um den Fokus zwischen zum Beispiel auf einem Spektrum sich vorzustellen, zwischen diffusem Licht auf der einen Seite und einem sehr konzentrierten Lichtstrahl auf der anderen Seite. Also wie kann man sich das konkreter vorstellen? Wir haben verschiedene, im Fall der Polytrophie haben wir verschiedene Signale, die in das Gehirn reinkommen, und wir lenken unsere Aufmerksamkeit auf mehrere Signale oder Reize gleichzeitig. Aber man kann manche davon ignorieren, aber man kann auch gleichzeitig mehrere betrachten. Bei einer autistischen Person sagt diese Theorie, dass die Verarbeitung oder die Aufmerksamkeit monotroph ist. Das bedeutet, man konzentriert sich auf einen einzelnen Sinn und lenkt die Aufmerksamkeit nur auf diesen einen Reiz. Deswegen denken Eltern, wenn der Kind irgendwie autistisch ist, hat man das Gefühl, das Kind hört nicht zu. Das Kind kann natürlich zuhören, aber es konzentriert sich eben nicht in dem Moment darauf, was gesagt wird. Noch ein Zitat, was das sehr gut wiedergibt.
Ich muss auf den Körper von Menschen gucken und was ihre Gesichtsausdrücke dabei sind. Ich muss ihre Worte hören und das gesamte Event verarbeiten. Ich muss auch meinen Teil oder meine Interaktion dabei berücksichtigen und danach entscheiden, wie ich darauf reagieren sollte. Danach, das ist oft nicht die richtige Reaktion, weil ich oft nicht wirklich aufpassen konnte und meine Antwort dementsprechend nicht ganz dazu passt. Aufgrund dieser Tatsache versuche ich, soziale Kontexte zu vermeiden, die unter meiner Kontrolle sind. Das Ganze gilt auch für ADHS. Das ist ähnlich, scheint aber eher zu sein, dass es schnell hin und her springt zwischen den verschiedenen Reizen. Also was ist das unterliegende Prinzip? Die Neuroaktivität wird meistens verändert durch die Synchronizität von Auslösern, die im Gehirn passieren oder verarbeitet werden. Wenn wir uns das im Gehirn einmal angucken, haben wir jede Menge sehr komplexe Verbindungen, Neuronen. Und wenn wir das Ganze ein bisschen übersimplifizieren, dann gibt es bei Neuronen eine empfangende Seite und eine sendende Seite, die ein Signal weitergeben. Dazwischen steht das Axon. Und die Genetiker zeigen, dass das auch sehr beeinflusst werden kann von neurodivergenten Menschen zu unterschiedlichen Graden. Um das weiter zu vereinfachen, nehmen wir einfach die Box für ein Neuron. Und wenn wir uns neuronale Netzwerke ansehen, dann haben wir ein Signalneuron, das ein anderes signalisiert und damit auslöst und am Ende eine Aktion auslöst. Es kann aber auch Co-Stimuli geben, die zum Beispiel demselben oder im anderen Sinn wahrgenommen worden, in dieselbe Richtung oder Bahn einschlagen und das Ganze verstärken können. Wir können aber auch das Gegenteil davon haben, und zwar einen Gegenstimulus, der einen hemmenden Effekt auf die Neuronen hat und dabei die Funktion eines anderen Netzwerkes komplett blockieren. Diese Netzwerke können sich auch gegenseitig weiter beeinflussen und in Zyklen oder ähnlichem landen und haben an diesen Stellen trotzdem auch weitere Schaltstellen, an denen das Ganze wieder blockiert werden kann. Wo das Ganze gehemmt wird, damit es nicht überwältigend wird. Diese Kontrolle, also über Erregung und Hemmung in Netzwerken, ist dereguliert in Menschen, die ADHS und Autismus haben und auch in anderen. Das resultiert am Ende darin, dass wir verschiedene Netzwerke haben und verschiedene Stimuli haben, dass wir normalerweise eine Synchronizität der Auslösungen bekommen, sodass wir am Ende zu einer Aktion kommen. Und diese Synchronizität den Output normalerweise verstärkt. Wenn wir also normalerweise alle Neuronen dasselbe tun, wenn wir also ein Fußballteam haben oder in einem Stadion verschiedene Leute anfangen zu singen, dann am Ende singt auf einmal das gesamte Stadion. Und das tendiert dazu, die Aktion zu verstärken. Das blockt oft auch andere Störgeräusche aus oder andere Störungen. Ich höre also andere Geräusche, aber mein Gehirn hat sich dazu entschieden, das Ganze auszublocken. Dass das nicht in etwas anderem resultiert. Wenn wir allerdings zu hohe Synchronizität haben, dann resultiert das in Situationen wie Epilepsie, also müssen wir das Ganze in Balance halten. Wenn es also nicht synchron ist, dann kriegen wir weniger Aktionen. Und diese Synchronizität entscheidet hauptsächlich, in welche Richtung wir gehen. Diese Synchronizität kann auch unterbrochen werden, wenn was sich in so etwas hier resultieren kann, wenn jemand also nach der Zeit fragt und sagt, hä, was? Und bevor sie die Frage nochmal gestellt haben, fängt man an zu antworten, weil das die Verarbeitung einfach nur ein bisschen verzögert war wegen der inhibitorischen Feedback-Signals und das führt manchmal dann etwas zur Verwirrung. Wir haben also die Möglichkeit, dass kleine Netzwerke oder Zyklen sich auch zu großen Zyklen kombinieren, sodass wir vielleicht Stimula A, B und C haben und die auch wieder ein größeres Netzwerk und damit größeren Effekt haben, was sich gegenseitig verstärkt. Wir haben also Erfahrungen oder Erinnerungen aus der Vergangenheit haben, eine aktuelle Anregung im aktuellen Kontext. Wir sollten zum Beispiel einen Schunk trinken. Aber die Modalität ändert sich und dann wird die Synchronizität verändert. Und ja, ich möchte gerne wirklich einen Schunk trinken, aber ich muss eigentlich dringend auf Klo. Dann gehe ich vielleicht eher auf die Toilette, im typischen Fall. Es kann aber auch sein, dass wir die ganze Zeit eigentlich pinkeln müssen, aber uns doch sehr darauf konzentrieren und das dann am Ende immer uns noch darauf konzentrieren. Es hilft auch dabei, komplexe sensorische Input zu verstehen im sozialen Kontext und dann darauf antworten können, wie die Konversation eigentlich gerade funktioniert. Wenn es die Konversation sich gerade in Synchronizität bewegt, dann ist es einigermaßen einfach, aber wenn so viele andere Sachen passieren, die sich gegenseitig hemmen, dann wird das oft etwas schwer. In Realität ist es meistens die Frage, worauf wir uns wirklich fokussieren oder unsere Aufmerksamkeit richten, sodass wir ein Gefühl haben, wie sich etwas ergibt. Wir haben das Gefühl, dass wir dass etwas genießen und weil es ein Herd zum Beispiel eine flache Oberfläche ist, das sich gut anfühlt, aber dann ist eine heiße Herdplatte und dann werden wir doch davon abgehalten. Eine heiße Platte ist normalerweise ein relativ starker Impuls, sodass er uns wirklich davon abhalten könnte, aber im neurodiversen Gehirn könnte sein, dass andere Stimuli wie ein Kitzeln des Shirts, was wir auf dem Körper haben, auch sehr stark wahrgenommen wird, sodass wir uns nicht wirklich darauf sehr fokussieren können, weil unsere Klamotten ein Gefühl auf unserem Körper erzeugen. Und alle diese Oszillationen, die Synchronizität können wir auch aufnehmen und messen. Und das sehen wir als Gehirnwellen. So sehen wir da unterschiedliche Wellenintensitäten. Und mittlerweile wurde herausgefunden, dass Dopamin einer der Hauptneurotransmitter im Gehirn ist, der sich in Bezug auf Synchronizität auswirkt. Das macht Sinn, wenn wir uns vorstellen, dass wenn wir einen Dopaminmangel haben, dass wir die Synchronizität nicht gut regulieren können. Das ist wichtig auf allen Ebenen. Das ist, warum wir herausgefunden haben, dass die Hippocampus-GABA-Neuronen auch eine hemmende Wirkung haben bezüglich ungewünschten Gedanken, sodass Leute mit Neurodiversität oft das Gedanken haben, die sie eigentlich selbst sich nicht wünschen. Und dass dies auch in anderen Störungen stattfindet. Was passiert also, wenn wir eigentlich im Leerlauf sind? Das Gehirn ist meistens aktiv. Und autistische Gehirne verarbeiten und kreieren noch mehr Informationen im Leerlauf als Leute mit neurotypischen Gehirnen. Also wir überanalysieren alles. Während eines Leerlaufs geht es normalerweise einen Zyklus, das nennt sich Standard. Modus, Netzwerk, also die Kombination von verschiedenen Bereichen im Ruhezustandsnetzwerk, wo Leute also nachdenken können, aber Leute mit ADHS, Autismus oder Depression verbringen eine längere Zeit in diesem Zustand. Sie reflektieren mehr, haben mehr tiefe Gedanken, überanalysieren Sachen. Und das wird normalerweise unterdrückt durch gewisse Aufgaben. Aber wenn die Aufgabenunterdrückung nicht funktioniert, dann verbringen Leute mehr Zeit in diesem Zustand. Das korreliert mit Sachen wie Unaufmerksamkeit und Impulsivität. Und dieses Netzwerk ist, hat einen großen Bezug zur internen Narrative. Und wo viele Leute sagen, ich habe eigentlich gar keine interne Narrative, weil manche Menschen das gar nichts haben und manche Leute haben mehrere Stimmen im Kopf zur selben Zeit. Das ist eine interessante Sache, weil das auch beeinflusst, wie Menschen denken. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Meditation helfen Leute, besser mit ihren Dämonen umzugehen und dem Ruhezustandsnetzwerk. Und das hilft auch mit der Oszillation, also dem Springen oder der Synchronizität. Es gibt aber auch ein paar andere Sachen, die helfen. Wisst ihr, was das ist? Psilocybin, also aus Pilzen, hat einen großen hemmenden Effekt auf die funktionale Konnektivität im Ruhezustandsnetzwerk. Das wird an vielen Stellen aktiv dadurch kontrolliert und auch viele ungewohnte Interaktionen werden damit reduziert. Es ist aber auch, dass lokaler Schlaf diese ADHS-Eigenschaften erklären könnte. Ich möchte am Ende diese zwei Sachen nochmal besonders hervorbringen. Das Konzept vom lokalen Schlaf. Wir wissen nicht genau, was Schlaf ist, also können wir auch nicht wirklich sagen, was das ist. Traditionell wurden Schlaf und Wachsamkeit oder der Wachzustand als zwei globale exklusive Zustände identifiziert, aber jetzt wurde auch festgestellt, dass einige lokale Netzwerke oder einzelne Knoten doch anscheinend sogar einschlafen können. Das ist lokal reguliert und kleine Inseln zwischen diesen zwei Zuständen können gleichzeitig koexistieren im selben Individuum. Und wir wissen nicht wirklich, wie das ADS unterstützt. Und okay, jetzt kommen wir noch zur letzten Sache.
Was passiert bei der Entwicklung des Gehirns, also der Neuroentwicklung? Wenn diese Nervenzellen wachsen und sich mit anderen verbinden, dann sieht man hier in der Mitte, in der Kindheit, Childhood, da ist sozusagen das Beginn dieser mentalen Störungen und die Neuronenwachstum ist hier sehr intensiv und wird später zurückgestutzt. Das war ein Teil von meiner Doktorarbeit. Wir haben uns die Verbindungen der Synapsen angesehen während der Entwicklung und festgestellt, dass die Abhängigkeit von der Aktivität sind. Man sagt, was zusammen feuert, verbindet sich miteinander. What fires together, wires together. Aber wir haben herausgefunden, dass dies von bestimmten aktivitätsabhängigen Neuronen reguliert wird. Also Neuronen für einfache Berührungen und andere für Schmerzen. Wir haben herausgefunden, dass wenn diese neuronalen Netzwerke wachsen, dann unterscheiden sie normalerweise, dass ein Sinneswahrnehmung nicht mit der anderen vermischt wird. Es gibt allerdings auch Gene, die mit Autismus in Verbindung gebracht werden, dass diese Unterscheidung etwas anders abläuft und dass die eine Art von Neuronen sich mit den anderen verbinden. Also zum Beispiel die Grünen und die Roten sind hier jetzt miteinander verbunden. Wenn also sozusagen das Neuron für die einfache Berührung feuert, dann wird das als Schmerz wahrgenommen von dem anderen Neuron. Das kennen wir aus dem Bereich der Synästhesie, wo verschiedene Sinneswahrnehmungen miteinander verbunden sind. Das betrifft nicht nur Berührung und Schmerz, sondern es kann alle möglichen Arten von Sinneswahrnehmungen betreffen. Weil dies von der Aktivität abhängt, dann ist die Frage, was heißt es, wie, dass diese Netzwerke irgendwie richtig wachsen, richtig vernetzen? Es ist eine Art Henne-Ei-Problem. Also wenn ein Kind das Geräusch der Mutter, die Stimme der Mutter wahrnimmt, dann ist das wichtig dafür, dass die Sprachverarbeitung im Gehirn sich richtig entwickelt, um die Stimme der Mutter zu unterscheiden zu können.
in the herd because the monetary system is just not growing in the right way.
Und es kann sein, dass dieses auditorische System nicht richtig wächst, wenn es nicht entsprechend stimuliert wird. Auch bei genetisch identischen Tieren hat man festgestellt, dass es einen hohen Grad von Varianz gibt und externe Faktoren großen Einfluss haben. Selbst bei eineigen Zwillingen gibt es große Unterschiede, wie die Welt wahrgenommen wird. Ich habe vorher zum Thema Entzündung gesprochen und das Immunsystem im Gehirn hilft dabei, dieses Wachstum zu regeln, damit es nicht zu viel und nicht zu wenig Wachstum gibt. Das kann einen großen Einfluss darauf haben, wenn das eben gestört ist. Wir wissen aber immer noch viel zu wenig. Es gibt hohe Varianz in dem Spektrum. Die lokalen Rollen und die Unterschiede bei den Neurotransmittern sind noch nicht klar. Zum Beispiel kann Dopamin in unterschiedlichen Regionen unterschiedliche Auswirkungen haben. Wir wissen also noch nicht alles, was es darüber zu wissen gibt. Man muss noch viel Forschungsarbeit leisten, am besten zusammen mit der Community. Und ja, damit bin ich am Ende. Vielen Dank.
Need to switch it on. Thank you, Marcelo.
Vielen Dank, Marcelo. Das war ein sehr schöner Talk. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Wir haben Zeit für eine Frage. Ich sehe schon Leute und der Signal Engel hat auch viele Mikrofon 1. Was denkst du, was sind die Vorteile von Autismus und ADHS auch in der Hacker-Community? Was sind die Vorteile davon?
So, gute Frage, wollte ich eigentlich auch drauf eingehen. Viele Leute sagen, dass die Vorteile sind, dass wir tiefere Gedanken haben, uns gut erinnern können oder starke Erinnerungen haben und die Intensität mit einem Detail haben, die andere Leute nicht auf dem Schirm haben. Und neurotypische Gehirne entspannen sich mehr, sie gucken sich normalerweise in sich nicht so in dem Fokus und so bestimmt und nachdrücklich verschiedene Teile eines Puzzles an und kommen normalerweise in der Gesellschaft nicht so weit, wenn wir nicht Leute hätten, die so nachstrebig, zielstrebig dabei sind. Und wir sind können besser zwischen verschiedenen Aufgaben hin und her wechseln. Also wenn wir mehr Stress haben, dann blühen wir wirklich völlig auf und können alle Sachen gleichzeitig bearbeiten. Und es gibt die Theorie, dass Menschen mit Autismus aufgekommen ist, als Menschen sich sozial zusammengetan haben, weil wir einen großen Vorteil für die soziale Gemeinschaft haben, wenn wir in unsere Umgebung schnell hin und her wechseln können.
Dann noch eine Frage vom Signal Engel. Ja. Welche Arten von Beweisen gibt es zu den Genen und deren Einfluss? Gibt es da viel Einfluss?
Ja, da wird es komplex, denn wir gucken uns nicht wirklich an, was Gehirne von Menschen, also gucken wir uns nicht wirklich unter dem Mikroskop an, weil wir das nicht machen können, ohne das Gehirn zu schädigen. Die meisten von diesen Molekularstudien sind in tierischen Studien gemacht oder in Vitro-Kulturen. Ja. Aber die Oszillation können wir aber aufnehmen, also von Gehirnwellen. Und das können wir mit Menschen machen. Und das heißt, die Beweislage ist eine Mischung aus relativ aktueller Observierung und kombiniert mit der Wissenschaft, die wir aus tierischen Studien haben, mit Molekularstudien, die wir auch aus anderen Modellsystemen haben. Was ich also in diesem Bereich versucht habe, ist, diese verschiedenen Teile zusammenzuführen, wie ein Review, auch aus der Perspektive der Gemeinschaft an sich. Leider gibt es nicht einen wirklichen Überblick, der sämtliche Punkte verbindet, der sämtliche Teile. Die meisten Dinge, die ich herausgefunden habe, sind Ergebnisse der letzten 5 Jahre. Also wir sehen hoffentlich davon mehr in den nächsten Jahren.
Das wird bestimmt aufregend in diesem Forschungsbereich. Wie können Leute dich finden? Ich warte einfach hier oder beim Screenprinting. Könnt ihr mich finden? Bei Saal 1 kann ich gerne noch weitere Fragen beantworten. Vielen Dank. Das war die deutsche Übersetzung von Alle Gehirne sind schön. Thank you.